Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Und bevor wir starten, wie immer, der Hinweis auf den Disclaimer. Das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sind mit Sicherheit in das, was wir heute plaudern, investiert. Du, glaube ich, bin ich sicher, ich auch bald, demnächst und wahrscheinlich auch schon. Insofern, das mal als Hinweis auch hier an dieser Stelle. Dominik, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt vor ein paar Tagen und wechsle ja den Broker, gehe jetzt zu Trade Republic, das ist seit ein paar Tagen in Österreich steuereinfach. Wenn ihr da auch drauf hingehen wollt, Link findet ihr in den Shownotes. Und ja, es ist definitiv spannend für mich, weil ich werde das zum Anlass nehmen, meine ETF-Ansparstrategie ein bisschen zu ändern. Und da du für mich der absolute Experte auf diesem Gebiet bist, würde ich dich um Rat bitten. Bei mir ist die Summe ungefähr 1.000 Euro, die ich im Monat bereit bin anzusparen. Alles andere trade ich. Aber nein, 1.000 Euro ist definitiv was, wo ich sage, das spare ich immer an. Ich habe dann natürlich ab und zu extra Budget, das ich dazu bezahle, das mache ich dann aber manuell. Ja, und da würde ich mich gern auf deine Expertise verlassen. Mein Depot ist definitiv MSCI World-lastig und damit zu sehr USA-lastig im Moment, definitiv. Ja. Und deswegen freue ich mich auf deine Expertise.
Das ist sowieso ein Punkt, auf den wir jetzt dann im Detail eingehen werden, vor allem auf das große USA-Exposure, was der MSCI World mit sich bringt. Eins möchte ich noch vorweg schicken, und zwar eine Erweiterung zum Disclaimer. Und ich bin halt kein ausgebildeter Finanzberater und habe da dementsprechend keine gewerbetreibende Ausführung. Und dementsprechend kann ich halt nur das sagen, was ich mache, was für mich funktioniert hat, was in meinem Portfolio sehr gut läuft, wie ich mich da aufgestellt habe, was ich für sinnvoll halte und ob du das dann so umsetzt. Das bleibt dir das entweder lassen.
Ich wollte dich schon verklagen und haben gedacht, du vergisst das vielleicht. Scheiße. Mit dir. Nein, es ist eine Beratung von Freund zu Freund und keine Beratung. Es ist einfach, du sagst mir einfach, was du tust und ich bin sowieso jemand, mir kannst du den größten Scheiß erzählen, wenn ich ihn kaufe, bin ich selber schuld.
Ja, so ist es. Jeder hat seine eigene Verantwortung und das wollte ich da nur zugrunde legen. Im Prinzip fangen wir an mit einem ganz klassischen MSCI World Depot, was halt nur den MSCI World bespart. Gibt es halt viele Produkte von iShares, von Vanguard, von Xtrackers, ihr kennt sie alle, die Emittenten. iShares Core MSCI World, eines der beliebtesten Produkte, die es da draußen gibt. Und da einfach nochmal möchte ich aufschlüsseln, den Leuten ins Gewissen rufen, was der MSCI World leisten kann, was er nicht leisten kann, wo die großen Unterschiede sind, weil der Name trügt etwas. Der Schein trügt, der Name heißt World und es ist aber nicht die World drinnen. Er bespart nur Industrieländer und das ist halt nicht der ganze Weltmarkt von Aktien und das ist halt ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben da ein USA-Exposure mit 70%, also sehr stark dominiert durch den US-Markt, ca. 20% Europa und 10% Asien-Pazifik. Und eines fällt als erstes gleich auf, die größte Volkswirtschaft der Welt ist nicht dabei mit China, weil China noch immer als Entwicklungsland gehandelt wird unter diesem Aspekt. Und das ist für mich einfach eine Fehlannahme, weil ich kann mir kein Weltdepot vorstellen, das wirklich den Weltmarkt adäquat abbilden soll mit einem signifikanten China-Exposure.
Ja, und vor allem China ist gerade auf einem attraktiven Niveau, finde ich auch.
Absolut, ja, sehr attraktiv. Indien ist ein aufsteigender Markt. Ich möchte Vietnam unbedingt drinnen haben in meinem Exposure. Und das ist da eben alles nicht drinnen. Das halte ich halt für verkehrt. Und deshalb finde ich, muss man die Aufstellung für so ein Weltportfolio muss man etwas granularer vornehmen. Und da gibt es verschiedene Konstrukte, wie man das machen kann. Und das eine ist zum Beispiel, dass man einfach nur einen MSCI Emerging Markets dazu mischt, Entwicklungsländer, Schwellenländer. Und ein MSCI Emerging Markets, der MSCI ist quasi der Indexhersteller, der den Index quasi herstellt, was da alles reinkommt. Und in den Schwellenländern ist halt dann drinnen Mexiko, der größte Silberproduzent der Welt, Brasilien, also mit einem riesig großen Unternehmen. Der argentinische Markt ist ein ganz wichtiger, Südafrika, einer der Drittstaaten, Russland, ein großer Markt, Ägypten, ein riesiger Markt, Indien, China braucht man nicht diskutieren, glaube ich. Und das sind dann Länder, die da meiner Meinung nach absolut hineingehören. Und vor allem, wenn man sich dann auch immer, es gibt halt sowas wie Faktorprämien, zu dem Thema komme ich später noch, welche im empirischen Kontext, empirisch nachgewiesen, welche Unternehmenskategorie und welche Länderkategorie im empirischen Betrachtungswinkel Überrendite erzielen. Zu den Blue Chips aus den USA zum Beispiel. Also man kann zum Beispiel sagen, es gibt ein Premium auf Microcaps und Midcaps. Mhm. Kleine Aktien neigen dazu, eine höhere Performance zu machen als die Blue Chips. Warum ist das so? Weil halt zum Beispiel ein Garagenfonds, ein Garagenbastlerbude sich mit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10.000 Euro Marktkapitalisierung überspitzt, sich sehr viel leichter verzehn, verzwanzigfachen kann als eine Apple-Aktie.
Ja.
Und das ist dann eben so eine Faktorprämie. Und dementsprechend ist ja die Emerging Markets da eigentlich meiner Meinung nach auch mitzugewichten. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Lösung, die für die meisten Portfolien sehr, sehr charmant ist, weil das halt in einem Wertpapier abbildbar ist. Und das nennt sich der MSCI World ACWI. ACWI steht in dem Fall für All Countries World Index und bildet dementsprechend ab 2.900 Unternehmen aus 47 Ländern. Also vorher bei den Entwicklungsländern waren wir, glaube ich, bei 23 Ländern und jetzt sind wir schon bei 47 Ländern, weil man halt dann vereint hat eben MSCI World plus Emerging Markets in einem ETF drinnen. Und da hat man den Vergleich dazu, also wir haben da 23 Länder im Industrie, in dem World MSCI World, da haben wir jetzt 23 plus 24 Schwellenländer macht 47 Länder. Vorher haben wir im MSCI World nur gehabt 1.500 Aktien, jetzt haben wir insgesamt 2.900 Aktien, also das Doppelte fast. Wachstumspotenzial im MSCI World eher stabil. In der Mischung jetzt haben wir ein höheres Wachstumspotenzial natürlich, weil wir die kleinen Unternehmen mit haben im Emerging Markets ETF. Und das Risiko ist natürlich beim MSCI World geringer, weil nur die Blue Chips drinnen sind. Da hast du jetzt natürlich ein leicht höheres Risiko, aber Chancen-Risiko-Verhältnis hält sich da wirklich in der Waage und ist in unserem Favor. Dementsprechend für mich eine gute Investition. Wenn man da jetzt noch in die Aufteilung reinschaut und sieht, und da halt ist von mir aus noch die ganze Auflistung, welche Emerging Markets da drinnen sind. Also in Amerika habe ich ja schon aufgeteilt, Argentinien, Brasilien, dann kommt auch Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru dazu. Peru ist auch ein wahnsinniger Rohstoffproduzent und sehr großer. Und genau, da haben wir noch Asien und Europa. Und was da halt wirklich schön zu sehen ist, nochmal diese Small Caps, die da dazukommen. Wir haben 14% nochmal Small Caps zugemischt, 85% Large Caps und Mid Caps. Und das sind halt dann die komplette ACWI-Abdeckung.
Cool.
Das ist einmal das Erste, was man beachten muss. Und da sind wir auch bei der regionalen Gewichtung. Also wir sind natürlich in allen MSCI World Produkten oder generell in allen Weltprodukten haben wir einen wahnsinnigen Überhang auf USA. Und jetzt gibt es halt die Aussage von Warren Buffett, die heißt Never Bet Against America. Die Frage ist halt, ob man nicht davon ein bisschen wegdiversifiziert. Man macht es ja auch im Rebalancing so, wenn Sachen gut gelaufen sind, trimmt man halt die Position ein bisschen, nimmt Gewinne mit bei dem, was gut gelaufen ist. Und dann steckt man das am antizyklisch dann in Sachen, die ja halt keiner wollte, die antizyklisch schlecht gelaufen sind. Und da ist halt die Frage, wird USA so weiterlaufen, wie sie die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre gelaufen ist? Das kann keiner beantworten. Und diese Frage will ich auch gar nicht beantworten.
Ja.
Ich möchte halt am bestmöglich so viel Exposure haben zum Weltaktienmarkt, wie ich nur kann. Und dementsprechend so viele Aktien investiert haben, wie nur geht. Und da gibt's dann den ACWI IMI. Und der Zusatz IMI steht für Investable Markets, der dann wirklich dann noch einmal die Small Caps explizit dazu nimmt. Und da haben wir dann 9.200 Unternehmen investiert in 47 Ländern. Das heißt, wir haben noch eine ganze Schicht Small Caps dazu und dementsprechend noch die kleinen Unternehmen dabei. Und was man jetzt noch machen kann, ist der Smart Beta Ansatz, Smart Beta Investing. Das wird jetzt wirklich granular, wo man sagt, das baut man meistens in einer Core-Separate-Strategie auf, aber da komme ich dann in der nächsten Folie dazu. Smart Beta bedeutet quasi, das ist die Mischung aus einem Unbiased ETF-Ansatz, aus einem Ansatz, wo ich sage, ich nehme nur die Marktrendite, passives Investieren und einem aktiven Ansatz Fondsmanager entscheidet, kostet aber Geld. Und aus diesen beiden Welten versucht ein Smart Beta-Ansatz durch eben solche Faktor-Investings das Beste zu verheiraten. Und Smart Beta bedeutet jetzt in dem Sinne quasi, ich kann das in einer sogenannten Core-Satellite-Strategie abbilden. Und Core-Satellite bedeutet einfach nur, dass ich quasi ein Kernportfolio habe mit einer Weltportfolio-Konstruktion, wie auch immer die jetzt dann ausschaut. Ich würde dann so ein ACWI-IMI nehmen oder je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung monatlich habe. Mit 1.000 Euro Sparquote kann man das schon sehr breit machen. Aber umso weniger Sparquote überhaupt, umso schwieriger wird es halt, mehrere ETFs zu kaufen, weil das bei jedem ETF natürlich einen Kaufkostenanteil und so weiter. Und ich sage jetzt mal übertrieben, wenn ich 50 Euro Sparquote habe und einen ETF für 50 Euro bespare im Monat, dann kann ich halt nur einen ETF nehmen. Und selbst da ist 1 Euro Provision dann schon 2% vom Portfolio. Das ist halt dann 5% Gewicht. Also das kann man dann natürlich nur machen, wenn die Sparquote dementsprechend hoch ist. Aber zurück zu Corsetta, du hast in der Mitte einen Kern und um den baust du ein paar Satelliten, wo du sagst, die werden den Markt outperformen. Und jetzt sage, okay, das ist ein aktiver Ansatz, weil ich mich ja aktiv positioniere auf die und die Satellitensektoren, wo ich sage, die machen eine Überperformance. Die meisten werden sagen, gut, dann mische ich halt KI hinzu und so weiter. Und so würde ich es aber nicht machen. Ich würde auf die empirischen Daten gehen. Das, was empirisch funktioniert hat, die letzten 100 Jahre, und würde mich an das halt heranschließen und würde gar nicht so sagen, ich würde das gar nicht nach Sektor machen, sondern ich würde das eben machen nach diesen Ansätzen, die Gerd Kommer selber rausgearbeitet hat. Und das ist einerseits die Small Size Prämie. Small Caps, wie ich gerade beschrieben habe, eine kleine Firma wird sich eher tendenziell verdoppelt, verdreifachen als eine Apple-Aktie. Dementsprechend muss ich schauen, dass ich Small Caps übergewichte zu den Large Caps. Das heißt nicht, dass sie im Netto-Exposure mehr Exposure im ganzen Portfolio haben als die Large Caps, aber sie sollten mehr haben als im MSCI World.
Okay.
Das ist Punkt eins. Das zweite ist die Value-Prämie, die sogenannte. Also wir haben da auch Daten, um das vielleicht auch herauszuarbeiten, die empirischen Daten. Small Cap-Prämie haben wir hier von 1990 bis heute gerechnet, 27,5 Jahre. Und sehen, also von 1990 bis 2017 haben wir die Daten hier. Und wir sehen hier, dass wir 6,4% Rendite Industrieländer Small Caps Nebenwerte haben. Das muss ich da jetzt wegmachen. Und haben hier Industrieländer Total Market 5% Rendite und Industrieländer Large Caps nur 4,6%. Also ja. Large Caps haben in dem Vergleichszeitraum 4,6% gemacht, Small Caps Nebenwerte 6,4%. Und das muss man jetzt aber noch ins Verhältnis zum Risiko setzen, weil für die immer ein großer Freund, Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Also man muss immer risikobereinigte Renditen rechnen. Ja. Und dann haben wir hier noch die Jahresrenditen mit der Standardabweichung, 21% Standardabweichung in den Small Caps und 20% Standardabweichung in den Large Caps. Mhm. Und das heißt, das 1%, was ich mehr an Risiko habe in der Standardabweichung, für aber 1,8% mehr Rendite, also das sind fast 30% mehr Rendite, ja. Das ist dann schon, das ist ein Risiko, das ich gerne zusätzlich eingehe, um meine Überrendite mit den Small Caps für mich zu erzielen. Und historisch maximal kumulierter Verlust real, minus 55% in den Small Caps und minus 62% in den Large Caps. Mhm. Also auch was für mich empirisch wirklich für mich arbeitet, wo ich sage, das ist ein Faktor, den hätte ich gerne als Satellit dabei. Ja. Das heißt, ich baue mir zu einem MSCI World, IMI, ACDI, für was ich mich einfach immer entscheide, ich würde dann einen sehr breiten nehmen, baue ich dann noch einen Small Cap ETF dazu. Das ist mein erster Satellit. Mhm. Mein zweiter Satellit ist eine sogenannte Value-Prämie. Das ist der Value-Ansatz, den Warren Buffett, Benjamin Graham sofort betreiben. Und zwar, ich versuche halt Werte zu kaufen, die tendenziell günstig sind, die unter ihrem Netto-Inventarwert oder meine Bewertungsmethode, die ich halt anwende, notieren. Dann habe ich noch eine Margin of Safety. Und wenn sie da drunter fallen, habe ich ein Kaufsignal. Und jetzt ist die Frage, empirisch nachgewiesen, Rendite ist von 1975 bis 2016, also 42 Jahre Rechnungszeitraum. Wie haben die performt? MSCI World Standard Value, 8,2% Rendite. MSCI World Standard, also weder Value noch Growth, 7,5%. Und MSCI World Standard Growth, Wachstumsaktie, 5,9%. Das heißt, ich habe auch da bei Value eigentlich mindestens 0,7% zum World Standard oder sogar 2,3% zum World Growth eine Überrendite. Das ist der Renditeaspekt. Und dann habe ich dann noch Standardabweichung 19% bei den anderen 20 und 21%. Das heißt, ich bin sogar der Standardabweichung beim Value geringer.
Okay.
Dann habe ich noch dazu historisch maximal kumulierter Verlust mit minus 55% und bei den anderen beiden mit minus 60 und minus 67 einen höheren kumulierten Verlust. Mhm. Das heißt, ich habe höhere Rendite und schlechtere Risikopendel rein. Mein zweiter Satellit, Value.
Okay. Wir loggen die Value ein.
Wir loggen die Value ein. Faktorprämie, zweiter Teil, Momentum und Equity-Prämie, also wieder dasselbe Prinzip. Wir haben da wieder Zahlen von 1994 bis 2017 und im MSCI Standard Momentum haben wir 9,5% Rendite, im Quality dagegen haben wir 9,8%, also mehr Rendite, im World Standard haben wir nur 6,4%. Das heißt, auch hier Momentum und Quality stehen beide über dem MSCI World Standard mit einer höheren Rendite, von signifikant höher, von 3,4% respektive 3,1%. Und wir haben da eine Standardabweichung mit 22 und 19%, die gegen 18% steht, also auch eine höhere Standardabweichung. Und historisch maximal kumulierter Verlust minus 57 und minus 54% zu minus 60%. Das heißt, auch hier kann ich sagen, ich suche mir ein Momentum und eine Quality-Prämie, die ich da mit rein diversifiziere. Und als letztes kann man Political Risk Premium noch dazu nehmen. Das habe ich jetzt nicht so drinnen, weil es für mich schwierig ist, weil das halt geopolitisch auch sich ständig ändert. Und ich möchte schon einen anderen Ansatz besparen, den ich halt wirklich konstant besparen kann. Und Political Risk Premium ist für mich halt erstens aber schwer auszumachen.
Und wie definierst du das?
Ja, da gibt's halt dann eben politische Unsicherheitsfaktoren, die man dann wirklich messen kann, wie oft es einen Umschwung gibt. Zum Beispiel in Afrika ist generell das Kontinent das politische Risiko höher als in Nordamerika.
Und noch.
Ja, doch, bis dort der Bürgerkrieg ausbricht. Aber das ist halt was ich nicht im Portfolio habe, sage ich gleich dazu. Ja. Aber auch hier wird es einen empirischen Beweis geben, weil es eben heißt, Länder, in denen es unsicher ist, wie zum Beispiel Mali oder so, ja, wenn ich dort investiere, dann möchte ich automatisch eine höhere Rendite haben. Die müssen mit mehr Rendite kommen, dass sie die Investoren anlocken. Das ist halt das Political Risk Premium. Und das sagt man auch, dass das auch empirisch nachgewiesen, Daten 29 Jahre seit 1989 rückkehren, sieht man auch, dass das eigentlich ein besseres ist, wenn man hier das mit reinnimmt. Ich habe es noch nicht drinnen. Ich schaue aber in mein Edelmetall-Aktienportfolio und da schaue ich selber auf.
Das heißt, da gibt es ein ETF?
Gibt's.
Okay.
Ja. Und aus dem baut man dann seine Core-Satellite-Strategie zusammen. Und auf was ich vielleicht auch noch aufmerksam machen möchte, das habe ich, weil ja, wir reden da von Langzeitportfolien. Wir reden da wahrscheinlich für 20, 30 Jahre, hoffentlich 40, 50 Jahre Anlagezeitraum.
Time is zero. Also,
ja. Auf jeden Fall reden wir halt da für Portfolien, die halt lange laufen sollen, die man nicht wieder verkauft und kauft. Ne? Und da ist halt die Frage, früher hat es eben diesen klassischen Ansatz gegeben mit diesen 60-40 Portfolien, 60% Aktienanteil und 40% Anleihenanteil oder man hat gesagt das Alter, Alter ist gleich Risikoportfolio, als Anti-Risk-Portfolio und der Rest ist Risk-Portfolio. Aber da ist jetzt die Frage, ob Anleihen überhaupt noch ein guter Faktor sind. Ich habe das fast in jedem Video drin, diese Folie, weil ich es wichtig finde. Und ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wer 60-40 gespart oder Anleihen quasi als Diversifikationsansatz in einem Portfolio drinnen hat, der sollte sich das gut überlegen, weil wir sehen hier in dem Chart, dass wir die auf der Y-Achse die Stock-Bond-Correlation haben. Das heißt quasi, wie ist die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen? Mhm. Und ich möchte ja, wenn ich so ein Portfolio habe, möchte ich ja, dass die Korrelation so negativ wie möglich ist, dass wenn Aktien sinken, dass dann eben antizyklisch quasi die Anleihen steigen. Und das hat ja sehr gut funktioniert ein paar Jahre, aber im empirischen Zeitraum hat das lange Zeit nicht funktioniert. Und wir sehen halt da jetzt auch, dass das nämlich inflationsabhängig ist. Nämlich auf der X-Achse ist die Core-Inflation aufgetragen. Mhm. Und wir sehen, unter 2,5, unter 3% Core-Inflation, diesen grünen Balken quasi, da haben wir eine negative Korrelation, da funktioniert das Ganze. Sobald wir aber eine Core-Inflation haben, die über 3% steigt, schießt diese Korrelation in den positiven und sogar schwer positiven Bereich mit 0,6. Und das heißt quasi, dass Aktien und dann dasselbe Trade sind, gleichgeschalten sind in dieselbe Richtung und somit bringt mir das nichts mehr.
Also die nächsten Jahre macht es keinen Sinn, auf gut Deutsch.
Wenn man jetzt sagt, davon ausgeht, dass wir in eine inflationäre Phase gehen, wo die Inflation, die Core-Inflation stetig über 2-3% bleibt, dann muss ich sagen, ist Anleihen kein Diversifikationsbaustein mehr für mich. Und der Meinung bin ich halt. Dass diese Meinung ist ja jeder selber bilden, aber das ist halt meine Meinung dazu. Und das sehen wir auch da in dieser Folie, dass das eigentlich gar nicht so abwegig ist. Also wir haben da jetzt wieder denselben Trade, Aktien und Anleihen, die Korrelation ist positiv. So wie hier lange Zeiten lang. Wir haben jetzt nur gehabt seit 1998, seit 2000 circa, bis 2020, dass das negativ war. Das ist halt genau die Zeit gewesen von Modern Monetary Theory, wir drucken Geld ohne Ende. Und da ist es, wir bauen Schuldtitel auf. Und ich habe immer gesagt, dass Anleihen sind der Schuldgeldtitel. Dass Schuldgeldtitel in einem hochinflationären Umfeld eine schlechte Diversifikation bringen, weil die eben sich weginflationieren.
Ja.
Und Sachwerte tun das eben nicht.
Ja.
Und dementsprechend sage ich, wenn ich dann diversifizieren will zu meinem Aktienbaustein, dann muss ich hier schauen, wo finde ich wirklich Diversifikation? Und die finde ich ganz klar in Rohstoffen, weil Rohstoffe sind Sachwerte, Sachgüter, die mit der Inflation mitsteigen. Wir haben es gesehen bei den Baukosten, bei den hohen Inflationswellen, dass Rohstoffe ein super Diversifikationsbaustein sind. Und die muss man da meiner Meinung nach, wenn man Aktienexposure diversifizieren will, muss man das jetzt mit Rohstoffen machen und eben mit Gold. Und das sind meine zwei, drei verschiedenen Bausteine, die ich dann da in ein Portfolio für meine Altersvorsorge reinpacken würde.
Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt das, wenn ich das richtig zusammenfasse, den MSCI ACWI IMI als Core-Portfolio und dann als Satellites den Small Cap, den Value, den Momentum, den Quality, den Political, den Risk und Rohstoffe.
Genau, und dann eben noch ein Gold-Exposure, das würde ich halt physisch machen oder je nachdem wie groß man ist, natürlich woanders. Aber du musst es ja als ganzes Portfolio, also nur das Konzept betrachten. Ne? Wenn man jetzt nur auf den Aktienanteil eingehen will, dann ist man natürlich mit diesen beiden ETFs dann gut getan. Aber ich sage halt schon, man muss halt für eine ganze Strategie ganzheitlich draufschauen und dann können halt Rohstoffe rein, da ist halt auch Gold rein. Genau, das wäre halt dann so ein geschnürtes Konzept. Da kommen wir dann aber auch zu einem anderen Problem, und zwar, du musst halt am Anfang eine gewisse Aufteilung, prozentuelle Aufteilung überlegen, und die gehört dann auch rebalanced. Also einmal im Jahr sollte man dann drüber schauen, wenn es zum Beispiel so wie Gold durch die Decke geht, dann hast du auf einmal statt 10% Gold im Portfolio, ist auf einmal jetzt übertrieben 50% Gold, und dann ist das, dann hast du eine Goldanlagestrategie und keine Aktienstrategie mehr. Und da muss man halt dann schauen, wie macht man das? Und der schlechte Weg ist halt, man verkauft den Teil ab, der gut gelaufen ist, weil dann wird steuerpflichtig, und dann reallokiert man das halt in den anderen Teil. Der charmantere Weg ist halt, man bespart den groß gut gelaufenen Teil einmal eine Zeit lang nicht und schaut halt das mit den anderen Teilen.
Die weniger gut laufen halt
genau, wichtig.
Und das wäre der antizyklische Ansatz.
Wichtig. Genau. Das ist halt, umso mehr ETFs man im Depot hat, umso schwieriger wird das, weil du halt viel mehr austarieren musst. Und natürlich umso höher steigen auch die Kosten, weil du halt dann die ganze Zeit diese Einmalgebühren hast, wenn du mehr ETFs hast, aber das ist halt dann die Frage. Also für alle Leute, die unter 200 Euro besparen oder so, habe ich gemacht, solange ich unter 200 Euro besparen habe können, habe ich halt immer nur so einen ACWI mitgemacht und fertig war die Geschichte. Gold habe ich natürlich physisch so gekauft einmal im Jahr, aber da habe ich auch keinen Rohstoff-ETF gekauft, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich finde vor allem der Value-Ansatz, also wenn ich es jetzt, widersprich mir, wenn ich ein Blödsinn sage, aber wenn ich es jetzt zusammenfassen würde, ja, Small Caps sind momentan für mich eher unterbewertet, würde ich sagen, würde ich momentan höher Value, würde ich vielleicht ein bisschen weniger, Momentum ist sowieso Momentum, Quality ist Quality, Political Risk habe ich keine Ahnung davon, und Rohstoffe würde ich jetzt auch noch momentan noch übergewichten auf jeden Fall.
Ja, also wenn wir von Übergewichten reden, wir reden halt da wieder von einer Strategie, die in den nächsten 30 Jahre halten soll, also wir reden da beim Core. Der Core heißt halt nicht nur ein Grundcore, das soll halt das größte Exposure haben. Also der Weltansatz muss das größte Exposure haben. Und alle Satelliten zusammengerechnet sollten dann maximal 40% ausmachen. Und die können dann nochmal aufgeteilt. Das heißt, du hast in jedem Sub-ETF 7% Exposure vielleicht vom Gesamtportfolio. Und die akkumulieren sich dann eben auf 30-40%.
So ist es. Und das würde ich halt mal machen. Und ich werde das vielleicht in einer der nächsten Folgen erzählen, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Wenn du magst.
Wir können das ja gerne mitlaufen lassen. Genau, vielleicht für die Zuschauer sagen. Interessant. An welche Probleme bist du gestoßen oder wie ist es dann echt umgesetzt?
Ja.
Und sicher auch für den einen oder anderen interessant, wie man das dann wirklich aufbaut.
Super. Wenn du Anregungen oder Fragen dazu hast, schreib uns gerne. Du kannst das auf Spotify tun, in den Kommentaren. Du kannst das auf YouTube tun, in den Kommentaren, logischerweise.
Natürlich.
Dominik, ich sag mal danke für deine Einschätzung. Ich werde mir das jetzt in Ruhe anschauen. Wir werden noch ein bisschen die einzelnen ETFs durchgehen und dann in einer der nächsten Folgen, also abonnieren und den Like-Button drücken.
Genau, ganz wichtig.
Freut uns sehr und danke Dominik dafür mal. Für mich geht's jetzt nach Zypern. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ich hoffe, dann sind wir mit dem Bier wieder gleich.
Ja, du hast einen guten Zug. Entweder bist du nervös vor deinem Event. Also ich bin ja schon ganz gespannt, fast ausgebucht mit 100 Personen. Richtig geil, was ihr da aufzieht in Zypern. Also ich freue mich, dass ich nächstes Jahr auch dabei bin als Teil des Teams. Also ich darf ja nächstes Jahr als Speaker auch dabei sein. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Es wird sicher ein Top-Event werden. Ich bin echt gespannt schon auf die ganzen Videos und Highlights.
Ich werde in einer der nächsten Podcast-Folgen drüber erzählen.
Ja,
ja, ich freue mich. Es wird cool. Also ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Und ja, lange Vorbereitungszeit. Wir haben ein Dreivierteljahr daran gearbeitet.
Super.
Schauen wir. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Zusehen. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.